Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stelle euch inspirierende Menschen vor, die mit Mut, Offenheit und Kreativität unser Staatswesen transformieren. Ganz nach dem Motto: Wir sind der Staat. Ich freue mich riesig auf unsere beiden Gäste, Benedikt Göller vom Think Tank Agora Digitale Transformation und Stefan Krämer vom Umweltbundesamt. Beide wollen heute erzählen, wie sie Wirkungsorientierung in Behörden bringen. Die Idee ist, dass öffentliche Verwaltung tatsächlich an Zielen arbeitet und diese Ziele auch erreicht. Was muss also der Staat tun, um gesellschaftliche Verbesserungen zu erreichen? Wie muss er sich organisieren, damit es klappt? Darüber sprechen wir heute. Benedikt Göller leitet das Projekt Evaluate as Innovation Lead für Wirkung und Daten bei Agora Digitale Transformation und hat Stefan Krämer vom Umweltbundesamt kennengelernt anlässlich der Digitalstrategie der Ampelbundesregierung. Und da stand nämlich das Projekt von Stefan Krämer auf dem Plan, ein Portal umwelt.info, das öffentlich verfügbare Umwelt- und Naturschutzinformationen zentralisiert bündelt. Das ist eine Open-Data-Initiative in der Verwaltung. Das kommt ja auch nicht so oft vor und sehr, sehr spannend. Also vielen Dank, dass Stefan und Benedikt heute hier dabei sind und danke, dass du zugeschaltet hast und dir diese Folge anhörst zur Wirkungsorientierung. Und jetzt übergebe ich gleich mal an Stefan und Benedikt, dass sie sich vorstellen.
Ja, vielen Dank, Dorit. Du hast nichts vergessen. Du hast mich schon sehr gut vorgestellt. Ich bin Benedikt Göller, Innovation Lead für Wirkung und Daten beim Think Tank Agora Digitale Transformation. Und ich freue mich sehr, dass wir heute in der Runde über das sehr wichtige Thema Wirkungsorientierung in der öffentlichen Verwaltung sprechen können. Du hast es schon gesagt, ich leite das Forschungsprojekt Evaluate, das aus dem ehemaligen BMDV im Rahmen der Digitalstrategie gefördert wird. Und im Projekt arbeiten wir ganz eng mit den Bundesministerien zusammen, um Methoden zu entwickeln, wie Wirkungsorientierung in der Bundesverwaltung verankert werden kann. Was genau das bedeutet, da werden wir bestimmt im Gespräch noch drauf eingehen, was Wirkungsorientierung überhaupt ist und warum das so wichtig ist. Deshalb an der Stelle nur noch 2, 3 Infos zu unserem Projekt, was wir da ganz konkret tun. Wir haben unter anderem den Beirat der Digitalstrategie zum Thema Wirkungsorientierung unterstützt im vergangenen Jahr und dort auch ganz eng mit den Leuchtturmprojekten aus der Digitalstrategie zusammengearbeitet. Wir haben verschiedene Communities zu dem Thema gegründet, die offen sind für alle Menschen aus der öffentlichen Verwaltung, von Kommune bis Bundesministerium. Und wir arbeiten eben auch ganz eng mit 6 Projekten aus der Digitalstrategie zusammen. Eins davon ist Umweltinfo und ich freue mich riesig, dass Stefan hier heute mit dabei ist, um von seinen Erfahrungen aus der Zusammenarbeit zu berichten.
Ja, lieber Stefan, the floor is yours.
Merci beaucoup. Ja, hallo von meiner Seite. Hallo Dorit, hallo Benedikt. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Nationalen Zentrum für Umwelt- und Naturschutzinformationen am Umweltbundesamt. Das ist ein Name, der sehr, sehr lang ist für eine Organisationseinheit. Und wir entwickeln dort das Portal Umweltinfo, ein Umweltinformationsportal für verschiedene Nutzende, was als Open-Source-Projekt agil entwickelt wird. Und meine Aufgabe in diesem Bereich ist sozusagen, die verschiedenen Akteure, seien es Datenhaltende, aber auch Nutzende und Stakeholder aus Politik, Verwaltung, Gesellschaft zusammenzubringen und mache sozusagen da die Governance- und Netzwerkarbeit. Und damit habe ich sozusagen viel Austausch mit den datenhaltenden Institutionen, aber auch als Aufgabe zu schauen, wie unser Portal und unser Projekt nutzenden- und wirkungsorientiert werden kann. Und das ist ja ganz passend zu dem heutigen Tag und Thema.
Also ich werde euch kräftig auf den Zahn fühlen. Benedikt, fang mal an. Was ist Wirkungsorientierung? Und ich bin ja selbst in der Ministerialverwaltung, also ich habe wenig oder keinen Kontakt eigentlich zu den Abnehmern meiner Arbeit. Wie kann ich denn als gerade Verwaltungsbeamter, der weiter weg ist jetzt von den Nutzenden, wie kann ich denn Wirkungsorientierung entfalten, ganz konkret?
Vielleicht mit einer theoretischen Grundlage gestartet. Wirkungsorientierung heißt, das Richtige richtig tun. Also eigentlich total einfach. Das Richtige würde jetzt für dich als Verwaltungsbeamtin bedeuten, die politischen Ziele, die aus dem demokratischen Prozess entstehen, umzusetzen. Das heißt, eine Wirkung zu entfalten für die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen im Land. Und der zweite Satz davon, das Richtige tun, bedeutet, das eben bestmöglich zu tun. Das heißt, die staatlichen Ressourcen, die dafür zur Verfügung stehen, das ist einerseits dein Wissen als Verwaltungsbeamtin, deine Netzwerke, aber auch die Steuermittel, um dich zu bezahlen, aber auch um Dienstleistende zu bezahlen, die eben bestmöglich einzusetzen, um das beste Ergebnis zu erzielen. Und jetzt ganz konkret, wie kannst du das machen in deinem Umfeld? Damit Wirkungsorientierung gelebt werden kann, brauchst du erstmal dieses Verständnis, dass alles, was der Staat macht, eine Wirkung entfaltet bei verschiedenen Zielgruppen. Das kann die gewünschte Wirkung sein, das kann aber auch eine unerwünschte Wirkung sein. Und deshalb ist es für uns total wichtig, damit anzufangen, erstmal zu definieren, was ist denn das Wirkungsziel? Also die eben genannten politischen Ziele so zu formulieren, dass ganz klar wird, welcher Zustand soll für welche Zielgruppe bis wann erreicht sein und woran wird gemessen, ob das tatsächlich funktioniert. Und ich glaube, das ist was, was jede und jeder bei sich im Bereich schon mal anfangen kann, zu versuchen, Ziele, die verfolgt werden, so klar wie möglich zu beschreiben. Weil nur wenn man klare Ziele hat, kann man die Aktivitäten, die man als Verwaltung macht, auch daran ausrichten.
Also das verstehe ich gut, dass man auch dafür sorgt, dass Ziele gesetzt werden und dass die auch erreicht werden. Finde ich auch ehrlich gesagt mehr als überfällig, dass wir so arbeiten, weil in der Tat nicht immer alles, was man tut und man ist müde am Ende des Tages und man hat irgendwie doch nicht auf ein Ziel eingezahlt. Also sich die Ziele vorzunehmen, ist schon mal total super. Was ist denn, und das ist jetzt so ein bisschen off the record mit dem Purpose davor, also warum tue ich das eigentlich? Wird das damit abgedeckt? Oder eigentlich müsste das mit abgedeckt werden, oder?
Ja, absolut. Und ehrlicherweise, weil du das Wort Purpose auch genutzt hast, ich glaube, das ist eins der ganz schlagenden Argumente für die öffentliche Verwaltung heutzutage und in Zukunft. Es gibt ganz viele Menschen in diesem Land, die einfach ein Purpose erreichen möchten, die was Positives für die Gesellschaft tun möchten. Und die sind in der öffentlichen Verwaltung genau richtig aufgehoben, wenn man nirgends mehr Purpose empfinden kann und voranbringen kann als in der öffentlichen Verwaltung, weil die öffentliche Verwaltung das Leben von uns allen in Deutschland beeinflusst. Und genau dieser Purpose, der wird im besten Fall auch in diesen Wirkungszielen schon benannt, weil wenn der Staat Projekte macht, und ich komme jetzt aus dem Kontext Digitalprojekte, und da kann Stefan gleich auch mal ganz viel dazu erzählen, wie das bei Ihnen funktioniert, bei Umweltinfo. Aber im Kontext Digitalstrategie sind die Ziele so groß, da geht es darum, dass Deutschland insgesamt bei der Digitalisierung aufholt, dass die Verwaltung digitaler wird, dass die Unternehmen die digitale Transformation für sich nutzen können und auch die Zivilgesellschaft. Das heißt, das sind ganz große Ziele. Und wenn der Staat solche großen Ziele verfolgt, dann steckt da natürlich auch ein Purpose und ein Ziel für die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen drin. Und wenn das sehr klar ist, dann lässt sich es am Ende auch verknüpfen mit der Arbeit, die jeder einzelne Beamte, Beamtin bei sich macht. Und natürlich auch tarifbeschäftigt.
Ja, die nehmen wir natürlich mit rein. Ja, und vor allen Dingen können sich auch Stakeholder und Partner an uns ausrichten, nicht wahr? Wenn wir das einfach mal klar aufschreiben. Ich glaube auch daran, dass es einen sehr positiven Effekt hat. Was sind denn noch positive Effekte, die ihr so mitnehmt, vor allen Dingen so aus der Beiratsarbeit?
Ja, da kann gleich Stefan vielleicht noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, was er als Leuchtturmprojekt oder als Teil eines Leuchtturmprojekts da mitgenommen hat. Vielleicht zur Erklärung, der Beirat war eine Institution, die im Rahmen der letzten Digitalstrategie gegründet wurde. Der setzt sich zusammen aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaftsakteurinnen. Und die haben ganz eng zusammengearbeitet mit den Leuchtturmprojekten aus der Digitalstrategie. Die sind damit gestartet, dass es im ersten Jahr der Beiratsarbeit eher so eine Art Reporting-Austausch war, wo die einzelnen Projekte zum Beirat gekommen sind und vorgestellt haben, was sie so machen. Da haben die einzelnen Projekte schon Hinweise bekommen, was sie vielleicht verändern könnten. Aber am Ende, das war dann Ende 2023, war irgendwie allen klar, wir können noch viel mehr Wert schaffen, wenn wir es schaffen, die Projekte miteinander in einen Raum zu bekommen und nicht nur dieses, einer erzählt und die anderen hören zu, sondern gemeinsam zu arbeiten. Und ich glaube, das war der riesige Fortschritt dieser Beiratsarbeit, dass im Jahr 2024 dann eben mit neuen Arbeitsmethoden, mit Vernetzung, diese Projekte zusammengebracht wurden in einen Raum und sich miteinander unterhalten konnten und miteinander lernen.
Meine letzte Frage an dich, das, also ich meine, eigentlich ist es ja relativ banal, ne? Wenn die Leute an einem Strang ziehen sollen, dann müssen sie sich auch kennen und es ist natürlich gut, wenn man die Projekte kennt. Insofern eigentlich ein No-Brainer und man versteht manchmal nicht, warum man es macht. Umso wichtiger, dass ihr es gemacht habt. Gibt es denn da eine Auswahl der Projekte? Das ist ja auch immer so eine Frage, ne? Wer darf mit rein, wer will mit rein oder war das irgendwie so ein ganz natürlicher Prozess?
In dem Fall waren das die Leuchtturmprojekte, die von allen Ressorts nominiert wurden. Das hat gut funktioniert aus meiner Sicht. Gleichzeitig, und da komme ich schon auf ein Manko auch in der Digitalstrategie in der letzten zu sprechen, hat genau dieses übergeordnete Ziel so ein bisschen gefehlt, an dem man sich ausrichten konnte, wo man sagen konnte, hier ist ein sehr klar beschriebenes Ziel, daran arbeiten verschiedene Ressorts gemeinsam. Das hat so ein bisschen gefehlt und deshalb mussten die Leuchtturmprojekte sich auch genau auf dieser Arbeitsebene miteinander austauschen, um gemeinsam zu definieren, wie können wir denn an verschiedenen Baustellen, die die Bundesregierung insgesamt hat, gemeinsam arbeiten, um nicht doppelt Dinge zu tun, um nicht gleiche Herausforderungen jedes Mal neu lösen zu müssen, sondern da eben voneinander zu lernen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich habe auch schon größere Strategien betreut. Und wenn man dann ins Operative geht und die verschiedenen Projekte dann zusammenkommen, dann stellt sich schon die Frage, okay, so ein bisschen wie bei den Sonnenblümchen, ja, wo ist denn die Sonne nach? Wo dürfen wir uns denn hin ausrichten? Was macht denn irgendwie den kleinsten oder das größte gemeinsame Vielfache aus, habe ich gelernt. Mein Sohn ist jetzt in der 7. Klasse und er lernt sowas. Das größte gemeinsame Vielfache, nicht der kleinste gemeinsame Nenner. Wo ist denn der, ja? Und wo kann man sich denn eigentlich dann ausrichten? Apropos Sonnenblümchen, das passt auch super, Stefan. Stefan hat nämlich ein Herz für Pflanzen und das muss man auch wahrscheinlich haben, wenn man den Job hat. Stefan, du bist ja mit dem Projekt Umweltinfo, also Umwelt.info reingegangen. Wie hast du das denn empfunden als quasi Projekt, dort dem Beirat gegenüber zu sitzen, zu erzählen, so, das mache ich und da sind die anderen Projekte. Wie hast du das empfunden, so von bottom up, das Ganze?
Das war an sich ganz spannend, wie wir überhaupt erstmal als Projekt in diese Gruppe hineingekommen sind. Wir sind ja sozusagen nicht direkt vom BMUV, also vom damaligen Umweltministerium, ausgewählt worden, sondern erst als dann die Digitalstrategie anfing, wurden wir sozusagen noch nachnominiert. Und das war dann relativ spontan, dass es dann so hieß, ja, der Beirat hat jetzt begonnen und wir haben jetzt uns überlegt, wir würden euch gerne hier noch mit repräsentieren und sozusagen euch auch pushen als Leuchtturmprojekt. Und dann war es diese erste Sitzung, von der Benedikt schon erzählte, wo wir sozusagen uns als Projekt erstmal vorstellen mussten, relativ bald dran. Und dann kam ein riesiges Pamphlet an Fragen, die wir erstmal so beantworten mussten und sozusagen von den ganz großen Fragen bis Detailfragen und Hintergrundfragen, alles gefühlt auf 20 Seiten, so viele waren es nicht, aber gefühlt beantworten mussten. Und dann war das dass man dann sich getroffen hat im damaligen Digitalisierungsministerium mit dem Beirat und dann saß man da halt in einem großen U und musste dann sozusagen Rede und Antwort stehen, was sich noch alles sehr, ja, verstockt anfühlte. Aber man hat auf jeden Fall gemerkt, die ganzen Beiratsmitglieder sind total interessiert gewesen, haben sehr viel nachgefragt, wollten sozusagen auch da beitragen, um sozusagen Impulse mit hineinzugeben und auch das Projekt zu einem Erfolg werden lassen. Und umso schöner war es tatsächlich, dass nach dieser ersten Phase, nach diesem ersten Jahr entschieden wurde, man bricht das auf. Und man macht sozusagen nicht mehr diese Einzelsitzungen, wo jedes Projekt sich vorstellt und einen Statusreport abgibt, was man so ein bisschen aus der Verwaltung kennt, sondern diese ganzen Impulse aus den verschiedenen ja, Institutionen, wo die Beiratsmitglieder herkamen, eben hineinkamen und zu sagen, nee, wir wollen sozusagen lieber Netzwerkarbeit machen, wir wollen lieber in den Austausch gehen und schauen, obwohl das so viele verschiedene Projekte sind und so viele verschiedene Impulse darin stecken, schauen, wo gibt es eigentlich Überlappungen? Was haben wir sozusagen aus diesem ersten Jahr an Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkannt und haben dann sozusagen so Clustertreffen angeboten. Und wir waren damals in dem Cluster Nutzendenzentrierung, was für unser Projekt auch sehr spannend war, weil wir dann zum Beispiel mit Leuten aus dem Auswärtigen Amt oder zur E-Akte Bund in den Austausch kamen. Und das hatte dann zwar gezeigt, so ja, okay, die Projekte sind an sich total unterschiedlich, total andere Ebene, sei es, weil es eben Ministerienarbeit ist oder sozusagen mit anderen Akteuren zusammengearbeitet wird. Aber wo zum Beispiel auch Erkenntnisse rauskamen, ja, ist total wichtig, mit anderen Behörden zusammenzureden. Zum Beispiel aus unserem Fall Bund-Länder-Zusammenarbeit ist total wichtig. Und aus dem Auswärtigen Amt kam dann eben auch die deren Interaktion, die nicht auf Bund-Länder-Ebene, aber auf Länder, Nationen, Nationenebene vielleicht dann auch mit reinspielen, benannt wurden. Und obwohl es sozusagen unterschiedliche Faktoren sind, ist man da zusammengekommen und in einen Austausch, von dem alle irgendwie ja fruchtbar herausgekommen sind und dann kleine Sonnenblümchen noch stärker geschienen haben.
Ja, das klingt total spannend. Klingt so ein bisschen wie Höhle der Löwen, oder? So, wo man so pitchen muss und dann echt cool und dann arbeitet man aber dann zusammen. Ja, ist eigentlich, aber eigentlich auch wirklich, Benedikt, schon überfällig, dass man so arbeitet, weil eigentlich ist es ja naheliegend. Also nicht eigentlich, das sollte eigentlich der Standard sein. Das sollte der Standard sein, so nicht eigentlich. Und jetzt mal ganz off the record, Stefan. Bei Stefan sieht es ein bisschen aus wie im Gewächshaus, wenn ihr da reinguckt. Ihr könnt das jetzt nicht sehen und da schwirrt so ein großes Tier rum. Was ist denn das? Eine Biene, eine Wespe, eine Hornisse? Muss ich mir Sorgen machen? Die sitzt gerne auf der Kamera.
Nee, nee, das ist nur eine kleine Fliege.
Die Hausfliege von Stefan. Also es sieht wirklich, also er macht seinem Job alle Ehre. Also wenn man sich also vorstellt, diese ganzen Projekte kommen das erste Mal zusammen und haben dann auch so Überschneidungen und denken so, cool, wir arbeiten auch an Nutzendenzentrierung und was ist das überhaupt? Das ist ja schon ein gigantischer Mehrwert, oder Benedikt?
Absolut, das ist ein gigantischer Mehrwert und das haben auch alle Teilnehmenden so empfunden. Das fängt schon damit an, dass sich bei diesen Veranstaltungen geduzt wurde, dass es eben das Wert drauf gelegt wurde, eben neue Arten der Zusammenarbeit auszuprobieren, dass man Check-ins gemacht hat, dass man in kleinen Gruppen gearbeitet hat, dass alle Personen eine Bühne bekommen haben, nicht nur Referatsleitung oder Abteilungsleitung, sondern wirklich hierarchieübergreifend zusammengearbeitet werden konnte. Und da muss ich ganz großen Dank tatsächlich an den Digitalservice aussprechen, Digitalservice des Bundes, der diesen Prozess erst ermöglicht hat. Weil das ist was, was man ganz oft vergisst. Und da würde ich auch die Verwaltung gerne ein bisschen in Schutz nehmen. Das erfordert einfach komplett andere Aufgaben, so einen Strategieprozess zu planen und umzusetzen, ganz andere Skillprofile, also ganz andere Fähigkeiten, die die Personen mitbringen müssen, um so einen Prozess zu gestalten. Und das ist auch sehr viel Arbeit, sowas vorzubereiten, solche Workshops vorzubereiten, wo eben anders zusammengearbeitet wird als in der Vergangenheit. Es ist sehr einfach, einen Termin zu organisieren, in dem eine Person was vorträgt und alle anderen hören zu und dann unterhält man sich noch kurz. Es ist nicht so einfach, so einen Prozess zu organisieren, in dem verschiedene Perspektiven zusammenkommen und was Neues entstehen soll, mit dem man danach weiterarbeiten kann. Deshalb will ich da die Verwaltung so ein bisschen in Schutz nehmen, auch auf deine Frage, warum wird nicht schon überall wirkungsorientiert gearbeitet? Weil es eben ein kompletter Paradigmenwechsel ist im Vergleich zu wie aktuell gearbeitet wird. Es erfordert ganz andere Fähigkeiten als die, die aktuell in der Verwaltung im großen Teil ja, eingefordert werden. Und es sind eben auch ganz andere Aufgaben. Und ehrlicherweise, es ist in der Vorbereitung auch mehr Arbeit oft. Mittel- bis langfristig zahlt sich's dann aber aus und es wird dann weniger. Aber das heißt, einmal auf den Kopf gestellt, deshalb wird das an vielen Stellen noch nicht gemacht.
Ja, das ist genau richtig, so wie du es sagst. Und vor allen Dingen schön, ich weiß nicht, welchen Begriff du gewählt hast. Das wird nicht abgerufen. Du hast nicht gesagt, es ist nicht vorhanden. Es wird nicht abgerufen. Und das stimmt, weil das kreative Potenzial der Verwaltungsmitarbeitenden ist natürlich unfassbar tief. Aber es wird wirklich nicht abgerufen und dann verkümmert es auch ein bisschen. Das ist wie wenn man nicht ins Fitnessstudio geht. Dann hat man halt eben keine muskulösen Arme. Und das muss man immer wieder üben. Und dafür, dass man das übt, hat man natürlich auch euch als Unterstützung. Aber weil du das jetzt auch so ganz klar benannt hast, erzähl doch mal, welche Skills das sind und wo man diese Skills herkriegt, wenn man sagt, ich möchte jetzt auch wirkungsorientiert arbeiten, was ja mich auch ein bisschen an agiles Arbeiten erinnert.
Ja, also so, wenn man versucht, es als Tipp zu formulieren, dann wäre der erste Tipp an alle in der Verwaltung wirklich dieses Vorgehen, klare Ziele zu formulieren. Am Ende ist es ganz einfach. Wir haben auch ein Template dafür entwickelt, das einem helfen soll, klar zu definieren, was ist der Zustand, den wir erreichen wollen, bis wann wollen wir das erreichen und für welche Zielgruppe, was bedeutet überhaupt Zielgruppe, ehrlicherweise. Und woran messen wir, ob wir das erreicht haben? Und ich glaube, das ist so eine Übung, die kann jedes Team, jeder für sich ausprobieren und das einmal für sich aufschreiben. Das ist nachher ein DIN A4-Blatt, was da rauskommt. Und das ist auch ganz spannend, so eine Teamdynamik dann zu sehen, wenn sowas entwickelt wird, weil eine Person dann auch so eine Rolle des fiesen Fragenstellers einnehmen kann und einfach jede Frage, die er noch nicht versteht, oder jede Formulierung, die er noch nicht versteht, hinterfragt und sagt, ja, was genau meinst du denn jetzt damit? Und wenn du jetzt sagst, die Zielgruppe sind alle in Deutschland, wer sind denn alle? Können wir da noch ein bisschen präziser werden? Also es ist also ein ganz eine spannende Dynamik, das einfach mal auszuprobieren. Und das kann wirklich jedes Team, jeder für sich machen. Und dadurch wird schon ganz viel deutlich, würde ich sagen. Was jetzt die Skills betrifft, die man braucht, ich glaube, es ist genau das, was du gesagt hast. Es ist schon ganz viel kreatives Potenzial vorhanden. Es geht dann vor allem darum, die Leute, die das einbringen, zu stärken und ihnen zu ermöglichen, dieses Potenzial zu nutzen und nicht sie dafür zu bestrafen, wenn sie Dinge anders machen. Und oft ist es so, wenn man im Staatsdienst seine Handlungen an der Wirkung, die später für die Zielgruppe ausrichtet, dann geht man da oft auch ins Risiko, weil das bedeutet, Dinge auszuprobieren, die vorher noch nie gemacht wurden, weil das bedeutet, Prozesse zu hinterfragen, die man vielleicht in den letzten 100 Jahren ehrlicherweise genauso gemacht hat. Und das bedeutet dann auch Aufwand und viele Diskussionen innerhalb der Behörde. Und dass sich das lohnt, dass die Menschen das tun können, da müssen sie gestärkt werden. Und da gibt es ganz viele, die man da schon stärken kann.
Ja, da hast du vollkommen recht, das sehe ich auch so. Also mit den Zielen ist es ja in der Hierarchie so eine Sache, wer darf sagen, welche Ziele man hat. Da habe ich auch gleich eine Frage an Stefan, wie das in seinem Projekt gelaufen ist, weil ich bin mir total einig über mein Ziel. Aber es kommt ja nicht auf mich an, sondern ich muss ja im Team ein Ziel formulieren und dann kommt mein Chef, meine Chefin und sagt, nee, nee, Leute, das habt ihr ganz falsch verstanden. Das Ziel ist hier ein ganz anderes. So, und dann kommt dessen Chef und das ist genau die Krux und das wissen eben die meisten Leute nicht, vielleicht die meisten, die uns zuhören, aber nicht die meisten da draußen, dass das bei uns so ist und dass das dann immer wieder kassiert wird. Also man hat nicht wie in der Wirtschaft einen Projektverantwortlichen, der dann wirklich auch gegenüber dem Vorstand einsteht und sagt, so, ich habe jetzt so entschieden und dann trage ich auch die Verantwortung, sondern man hat ja viele Schultern und da weiß man nie so genau, warum die Person so und so entscheidet. Das ist absolut richtig und dieser Aushandelsprozess ist dann sehr komplex, wenn man diese informellen Strukturen hat, also so ein Teammeeting, wo man vielleicht auch tatsächlich ein Papier zustande kriegt, aber dann legt man es vor und spätestens dann löst sich dann alles wieder auf und dann hat mich noch getriggert, dass du gesagt hast, man wird bestraft dafür, dass man Dinge anders macht oder für die Zielgruppe. Also Wirkungsorientierung hat ja auch etwas Einstehen für die Nutzenden zu tun. Die Nutzenden sind aber nicht mit im Raum und die befördern mich auch nicht. Und das ist dann das Problem, also wirklich das Rückgrat zu haben, zu sagen, nein, für die Leute, die hier nicht sind, ist es besser so. Und woher weiß ich das überhaupt, dass es besser so ist für die? Das wäre jetzt meine zweite Frage an den Stefan. Also erstens, wie habt ihr das Hierarchieproblem gelöst? Zweitens, als Sachwalter von Nutzenden, ja, die nicht mit am Tisch sind, macht man sich jetzt nicht so irre beliebt beim Chef oder bei der Chefin, die vielleicht eine andere Meinung haben, to say it very frankly. Stefan, wie seid ihr damit umgegangen? Das sind ja zwei massive Fallen, in die man tappen kann.
Ja, also vielleicht um ein bisschen mehr auszuholen. Wir haben natürlich viel Vorarbeit, ehe wir als Team angefangen haben. Wir haben alle, oder ich als Erste, hatte vor 3 Jahren in dem Projekt angefangen und wir sind mittlerweile 20 Leute in dem Team. Und wir arbeiten ja agil und haben da sozusagen auch schon diese agile Arbeitsweise so strukturiert, dass wir eine sehr flache Hierarchie innerhalb unseres Teams haben und deswegen schon auch relativ schnell da irgendwie Konsensfindungen haben und mit einer starken Stimme dann auch sozusagen zu unseren Ebenen darüber gehen können und da auch sozusagen relativ viel Freiheit bekommen, wie wir sozusagen auch Sachen interpretieren. Und natürlich gibt es ab und zu Momente, wo es dann heißt so, nee, so können wir es nicht machen, dafür können wir als Umweltbundesamt nicht dastehen oder wo auch aus dem Umweltministerium kommt, das wäre strategisch vielleicht nicht gut, wenn wir so agieren würden oder diese Message raussenden, wo man nochmal in Diskussion geht. Aber an sich würde ich sagen, haben wir Glück, dass wir relativ viele Freiheiten bekommen von unseren Vorgesetzten und auch Hierarchiestrukturen, was natürlich nicht immer gegeben ist. Das muss man einfach sagen, dass das schon in dem Sinne ein Privileg ist. Die zweite Frage, kannst du sie nochmal bitte wiederholen?
Also das erste war die Hierarchie und die zweite Frage, wenn man für die Nutzenden einsteht, dann muss man sich ja manchmal stark machen für Menschen, ja, sag ich mal, die nicht im Raum sind. Und da muss man auch belegen, dass diese Menschen das wollen, was man behauptet, dass sie wollen. Das ist ja nicht immer einfach. Dann kommt man mit Datengrundlagen an und so weiter. Und man macht sich natürlich auch nicht sehr beliebt, wenn man eine andere Haltung einnimmt als die Haushaltung. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hattet ihr, wenn ihr jetzt so gut aufgestellt war von Anfang an, dieses Problem nicht. Ich sehe nur dieses Problem ganz oft.
Ja, wir nutzen natürlich relativ viel auch die Möglichkeit von Nutzenden Feedback mit einzubinden. Und in unserer agilen Arbeitsweise sind auch alle unsere Prozesse so abgebildet, dass wir anhand von einerseits Aufgaben, die von unseren Stakeholdern wie den politischen EntscheiderInnen aus dem Umweltministerium mit eingehen, aber eben auch die Stakeholder, die Nutzende sind, deren Prozesse mit abgebildet sind. Und das ist definitiv ein Vorteil, was wir auch relativ früh kommuniziert haben, dass wir so arbeiten möchten, dass wir sozusagen auch nutzendenzentriert arbeiten möchten und sozusagen auch schauen möchten, was kriegen wir als Rückmeldung. Wenn wir relativ früh online gehen, das war letztes Jahr im Juni, dass wir unser Minimal Viable Product veröffentlicht haben, dann kriegen wir Rückmeldungen von Datenhaltenden, aber auch von Nutzenden. Und das wollen wir einarbeiten und daran unser Portal verbessern. Nämlich nicht aufgrund dessen, was eine Behörde sagt, was doch schön und gut wäre, sondern aufgrund dessen, was Nutzende brauchen. Und das hat sozusagen auch geholfen, um in diese Perspektive Freiheiten zu erhalten, die vorher vielleicht sonst nicht möglich gewesen wären. Das wäre jetzt so meine Antwort, dass man sozusagen, wenn man das aktiv kommuniziert, Nutzendenfeedback einzubinden und die Perspektiven von Nutzenden auch ins Zentrum setzen möchte, dass das dann auch möglich wird.
Also ihr habt eigentlich sehr transparent auf Grundlage von validen Daten gehandelt. Das ist ja das, wie man sich also mustergültig Staatshandeln vorstellt. Du hast valide Daten und du kannst dann sagen, so und so ist es. Aber oft hat man ja diese validen Daten nicht, Benedikt. Was macht man denn dann? Ich kann ja nicht sagen, ich habe so das Gefühl, dass meine Nutzenden vielleicht das und das gerne hätten. Das ist übrigens auch einer der Vertrauensanker gewesen in dieser OECD-Studie, die wir mal in Auftrag gegeben haben, dass diese Vorausschaubarkeit und diese datenbasiertes Handeln des Staates, dass es eben nicht willkürlich erscheint, was es ja nicht immer ist, aber dass es so erscheint und dass man eben mit diesen Daten auch argumentiert, dass das wirklich ein Vertrauensanker ist für die Bevölkerung. Was macht man denn, wenn man diese Daten nicht hat? Muss man dann erstmal Daten sammeln und dann loslegen oder gibt es noch einfachere Möglichkeiten? Vielleicht hat ja Agora digitale Transformation da einen tollen Kniff.
Ja, das ist eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird tatsächlich. Was machen wir, wenn wir keine Daten haben? Und ehrlicherweise ist die Antwort ganz oft, seid ihr sicher, dass ihr keine Daten habt? Weil nur weil ihr vielleicht bei euch im Referat keine Daten habt, heißt es nicht, dass es keine Daten gibt. Ganz oft gibt es schon Daten, zum Beispiel beim Statistischen Bundesamt, die tolle Lebenslagenbefragungen durchführen. Das heißt, es sind sogar repräsentative Bevölkerungsdaten, die theoretisch genutzt werden könnten für allerlei Projekte. Es gibt unabhängige wissenschaftliche Studien. Im Bereich Digitalisierung gibt es auch sehr bekannte Publikationen. Die D21 hat eine jährliche Publikation zum Digitalisierungsgrad. Es gibt einen Digitalindex, es gibt ganz, ganz viele Daten, aber, und da gebe ich dir recht, es ist aktuell in der Arbeitsweise nicht vorgesehen, sich auf die Suche nach diesen Daten zu machen, einerseits. Also es wird keine Zeit dafür eingeplant, in einem Projekt wird kein Workstream dafür eingeplant, in Neudeutsch. Und anderer Punkt, die Menschen, die in der Umsetzung sind, haben aktuell oft noch nicht die Skills, die dafür notwendig sind, um mit diesen Daten dann tatsächlich arbeiten zu können. Also insofern gibt es da schon eine Baustelle, an der man arbeiten kann und wo man arbeiten muss, nämlich diese Skills aufzubauen und vorhandene Daten einfach besser zu nutzen. Und dann der dritte Punkt dazu, selbst schlechte Daten sind besser als keine Daten. Das heißt, ganz wichtig ist einfach versuchen, datenbasiert zu arbeiten, damit anzufangen, vielleicht kleine Umfragen zu machen mit der Zielgruppe, einfach mal die Zielgruppe einladen, kleine Interviews führen. Das muss nicht teuer sein. Es ist nicht einfach, das zu lernen, aber jede und jeder kann das lernen, und das einfach machen und dann über Zeit besser werden. Es wird nicht der perfekte Datenprozess vom Himmel fallen. Deshalb einfach, starten und mit dem beginnen, was man vorfindet. Und ich glaube, dann kann das in jedem Projekt möglich sein. Da werde ich viele Zuschriften für bekommen.
Das ist ein Megatipp, in der Tat. Also kann ich auch wirklich bestätigen, dass es funktioniert. Also wenn ihr zum Beispiel, das ist irgendwie mal im Rückführungsbereich irgendwie gemacht, da ging es um Flugbuchungen und dann haben wir einfach gesagt, ja, dann fragen wir doch mal die Reisestellen, wie das mit den Flügen so ist, ne, bei Rückführung, weil das war irgendwie ein totales Durcheinander. Und dann haben wir tatsächlich die Reisestellen eingeladen. Das war gar nicht so einfach, die einzuladen, weil dann war noch eine Hierarchie dazwischen und wir haben quasi als übergeordnete Behörde auf eine sehr, sehr weit unter uns liegende Behörde zugegriffen. Und da auch noch auf quasi die Geschäftsstellen. Und das war super, super schwierig, hierarchisch, ne? Weil Stefan, wir waren nicht in dieser, wir haben uns da noch nicht freigeschwommen. Und dann mussten wir irgendwie alle noch mit einladen, dass sie zuhören. Aber dann haben wir tatsächlich direkt die Daten erhoben im Workshop. Was übrigens nicht schwer war, fand ich von der Vorbereitung, weil man kann auch einfach mit einer Frage in sowas reingehen. Also man muss nicht immer eine Antwort haben. Man kann einfach mit einer Frage reingehen und sagen, wir haben ein Problem erkannt, seht ihr das auch so? Und was könnte die Lösung sein? Also falls, weil du vorhin sagtest, man braucht bestimmte Fähigkeiten und es ist so super schwer. Man braucht tatsächlich den Freiraum, um diese Veranstaltung durchzuführen. Das ist super, super schwierig. Also deswegen Respekt, Stefan, dass ihr euch diese Freiheiten da auch erarbeitet oder auch dieses Vertrauen erarbeitet habt. Das ist ein großes Vertrauen, das man in euch zeigt. Aber dass man eben sagt, wir machen mal einfach so einen Workshop, wo wir mit einer Frage beginnen und wir wissen nicht, wo es rausgeht. Dass man sich das mal traut, weil dann hat man eigentlich seine Erhebung to go. Und dann kann man damit sehr gut arbeiten. Stefan, was würdest du denn Kollegen empfehlen, die große Digitalisierungsprojekte in Behörden starten möchten? Also in Bezug, also mich hat ja sehr angesprochen, dieses Freiheiten sich erarbeiten. Ist es das oder ist es noch was anderes?
Ja, also vielleicht muss man das schon irgendwie in den Kontext setzen, warum ich jetzt die Sachen benenne, wie ich sie jetzt benennen würde. Also wir bauen ja ein Portal auf oder haben jetzt ein Portal mittlerweile online, was ja für Umwelt- und Naturschutzinformationen eine zentrale Anlaufstelle bildet. Eine Suchmaschine hat, die auf Metadaten basiert und sozusagen auch redaktionelle Angebote liefert, wo man sich über Datenverfügbarkeit zu einzelnen Umweltthemen informieren kann. Und was wir damals auch von den Beiratsmitgliedern, die uns so als Patinnen zur Seite standen, als Rückmeldung bekommen haben und als Tipp, geht so schnell wie möglich online. Seid so schnell wie möglich auf der Manege, damit ihr sozusagen auch Rückmeldung bekommt und wisst, was sozusagen Nutzende brauchen. Dementsprechend tatsächlich auch das, was oft in der Verwaltung eher nicht gemacht wird, sozusagen sich auch trauen, wenn man vielleicht noch nicht das perfekte Produkt hat, trotzdem eben schon sich den Nutzenden zu stellen und in den Austausch zu gehen und an deren Bedarfe weiterzuentwickeln. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Tipp, den ich mitgenommen habe. Und da geht es sozusagen in die Richtung weiter, was auch mit der agilen Arbeitsweise zu tun hat. Move fast und fail first in dem Sinne, dass man sozusagen schnell Sachen iterativ erstellt, die vielleicht so kleine Bausteine sind, die vielleicht noch nicht vollumfänglich alles darstellen, aber sozusagen, womit Leute auch interagieren können. Und wenn ich jetzt gerade im Digitalisierungsbereich was entwickle, hilft es auch manchmal schon, einen kleinen Baustein zu haben, ein einzelnes Modul, wo man schon Rückmeldungen bekommt, wenn es online verfügbar ist. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich für mich auch mitgenommen habe. Und das, was Benedikt auch meinte, man muss seine Zielgruppen kennen und man muss seine Ziele kennen. Das habe ich auch aus der Arbeit mit Agora und im Projekt Evaluate mitgenommen. Gerade in diesen ersten Meetings, wo Benedikt diese Rolle eingenommen hat, des kritischen Nachfragers, ja, und warum ist das jetzt eigentlich genau so und warum schreibt ihr das so? Was bedeutet denn das eigentlich? Dass da eben herauskam, okay, man kann nicht nur Wirkungsziele auf so einer Produktebene formulieren, sondern auch auf einer gesellschaftlichen Ebene, wo wir dann sozusagen auch diese Schärfung erhalten haben. Ja, es geht hier eigentlich darum, das Umweltbewusstsein in Deutschland zu verbessern für BürgerInnen, damit sie sozusagen diese öffentlich verfügbaren Informationen haben. Ja, es geht um Transparenz, und um Nachnutzbarkeit von Daten. Es geht um Open Data Initiativen, die wir hier fördern wollen, dass eben nicht jeder, der Daten braucht, bei irgendeiner Behörde anfragen muss, sondern die einfach öffentlich verfügbar hat und dass wir das stärken wollen. Und das sind auch Punkte, wo man am Anfang denkt, so, ja, wie sollen wir die denn messen? Wo man dann aber auch schnell merkt, wie es schon Benedikt vorhin meinte, da gibt es durchaus Messpunkte, die man nutzen kann. Zum Beispiel für Anfragen kann man einfach auch schauen, wie viele Anfragen sind denn im letzten Jahr gestellt worden und wie viele werden es vielleicht oder hoffentlich weniger auch durch die Arbeit von Umweltinfo. Genau, das wären so drei wichtige Punkte. Einerseits seine Ziele klar formulieren, aber sozusagen nicht nur auf der Produktebene, sondern bis hoch zur gesellschaftlichen Ebene und sich daran auch zu orientieren, was man sozusagen als Purpose, als Vision hat. Dann andererseits schnell zu agieren und iterativ zu arbeiten, um sozusagen auch schnell aus Fehlern zu lernen. Und zum Dritten sozusagen auch einfach sich trauen, relativ früh mit Nutzenden in Interaktion zu gehen. Und da muss man natürlich wissen, welche Nutzenden sind eben die Kernpersonen. Das ist ja für unser Projekt auch so ein kleines Manko. Wir haben am Anfang gedacht, wir müssen die eierlegende Wollmilchsau werden. Wir müssen alle Nutzenden zufriedenstellen, auch von dem, was sozusagen aus diesen ganzen Vorarbeiten, Erwartungshaltungen eben aus Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft zusammenkommt, und mussten dann aber auch einfach feststellen, wir können das nicht so zufriedenstellend für alle gleichzeitig machen. Wir müssen uns für eine Gruppe entscheiden, für die wir erstmal weiterentwickeln. Wir haben uns jetzt für Forschende entschieden. Es muss aber ja nicht sein, dass andere sich so entscheiden. Und selbst wenn man sozusagen für Forschende jetzt im Fokus Sachen entwickelt, heißt das nicht, dass die anderen Zielgruppen leer ausgehen mit den jetzigen Produkten, die entstehen. Und dementsprechend da auch den Mut haben, Entscheidungen zu treffen und nicht sozusagen alle gleichzeitig zufriedenzustellen.
Ja, Forschende sind ja auch Multiplikatoren. Benedikt, du wolltest was sagen.
Ja, ich finde es so großartig, wie Stefan das beschreibt. Und zwar würde ich einen Punkt ganz explizit rausgreifen. Diese Wirkung, die ihr mit Umweltinfo für die Gesellschaft haben möchtet und diese so klar zu formulieren und dann auch eure Aktivitäten daran abzuleiten. Wir können ja so ein kleines Gedankenexperiment machen, weil ganz oft sind Ziele in Digitalstrategien, aber auch in Koalitionsverträgen oder andere politische Ziele oft als Output-Ziele formuliert. Das würde für euch bedeuten, Output-Ziel Umweltinfo als Datenplattform existiert. Ganz oft sind politische Ziele eben auf der Ebene angesiedelt. Und wenn wir es jetzt mit dem Thema verbinden, was wir ganz am Anfang hatten, nämlich dem Purpose in der Arbeit, dann hättet ihr euer Ziel jetzt erreicht mit dem MVP. Die Plattform ist online, funktioniert. Ihr könntet euren Job machen, 9 to 5 für die nächsten 20 Jahre. Aber dadurch, dass ihr eben nicht nur dieses Output-Ziel habt, wo es darum geht, dass die Datenplattform online ist, sondern dass ihr sagt, ihr wollt dazu beitragen, dass Naturschutzdaten zu einer anderen Wahrnehmung in ganz Deutschland führt, habt ihr einen riesigen Blumenstrauß an Möglichkeiten, was ihr tun könnt, um dahin zu kommen. Und es ist dann eben nicht nur, dass die Plattform online ist, sondern ganz viele Aktivitäten wie dass ihr bessere Informationen zur Verfügung stellt, die auf die Zielgruppen ausrichtet, kontinuierlich lernt und kontinuierlich besser wird. Und das ist eigentlich das Schöne an wirkungsorientiertem Arbeiten, dass es eben diese Verbindung zwischen der täglichen Aktivität und dem gesellschaftlichen Nutzen herstellt und dann auch dazu führt, das Team zu motivieren, wenn man nämlich sieht, dass man was Positives bewirkt für die Gesellschaft.
Ja, danke, dass du das nochmal herausstreichst, Benedikt. Weil in der Tat, ja, vielleicht sind unsere Visionen dann nicht mutig genug, vielleicht trauen wir uns zu wenig zu. Deswegen komme ich auch zu meiner Abschlussfrage an dich. Was würdest du denn der Bundesregierung in Bezug auf Wirkungsorientierung raten?
Ja, die Bundesregierung ist auf einem sehr guten Weg, wenn du mich fragst. Wenn wir in den Koalitionsvertrag schauen, dann ist Wirkungsorientierung an ganz vielen Stellen schon angelegt und darauf kann man jetzt aufbauen. Es gibt das neue Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung, was sich auf die Fahne geschrieben hat, die Verwaltung zu verändern, zu verbessern, wirkungsorientiert zu machen und sich eben auch messen zu lassen an einzelnen Zielen. Und wenn ich jetzt vor allem diesem Ministerium was raten dürfte, dann würde ich Ihnen raten, diese sehr großen Ziele, die Sie jetzt formuliert haben, mit langfristigen Strukturen zu untermauern. Das heißt, nicht nur Projekte zu machen, die nach außen jetzt eine große Wirkung entfalten, die sind auch wichtig, sondern wirklich an den Strukturen zu arbeiten. Wir haben vor kurzem eine Studie veröffentlicht, 25 Jahre Verwaltungsdigitalisierung und was die Learnings daraus sind. Und ein ganz zentrales Learning ist, dass es uns bisher immer an Lernprozessen gefehlt hat in der Verwaltung, wo wir gesagt haben, was lernen wir, wenn Projekte nicht funktionieren? Was lernen wir aus Projekten, die wir viel zu lang betrieben haben, ohne sie abzubrechen, ohne in eine andere Richtung zu gehen? Und genau diese Lernprozesse müssen institutionalisiert werden. Und das ist aus meiner Sicht die ganz große Aufgabe dieses Ministeriums. Und das Schöne ist, dass sie da nicht auf sich alleine gestellt sind, weil es gibt schon ganz viele Inseln in der Verwaltung, von denen sie lernen können, wie Umweltinfo beispielsweise, wo eben so ein Bewusstsein entstanden ist, wirkungsorientiert zu arbeiten. Aber daneben gibt es natürlich noch ganz viele. Und die Rolle des neuen Ministeriums könnte es sein, diese ganzen Inseln miteinander zu verbinden, um solche Lernprozesse zu institutionalisieren.
Ich finde den Tipp ganz super. Ich habe nämlich vorhin echt gedacht, da holst du mich mal voll bei meinem Gedanken an, ob ich den Stefan mal einlade, weil ich finde diesen Tipp, ja, move fast, fail first, finde ich echt total genial. Sehr, sehr einfach eigentlich, aber tatsächlich müsste er echt beherzigt werden. Was würdest du dir denn wünschen, Stefan, für die Zukunft?
Was ich mir wünschen würde.
Jetzt professionell hier so in Bezug auf Wirkungsorientierung natürlich. Nicht, dass du jetzt hier botanische Träume hast.
Ich wünsche mir natürlich weiterhin, dass es solche offenen Formate gibt, die auch über verschiedene Ministerien laufen, wo man Erfahrungsaustausche erhalten kann oder auch sozusagen Räume hat, wo man in den Austausch kommen kann. Ich fand das super schön, sozusagen auch die Beratungsangebote. Ich würde jetzt mal Beratung nennen, auch wenn Benedikt es nicht so schön findet als Begrifflichkeit, was wir sozusagen von Evaluate erhalten haben im Rahmen dieses Vorhabens, dass wir sozusagen herausfinden konnten, wie kann man Wirkungsorientierung in einem Projekt ja voranbringen? Was sind es eigentlich für Tools, die man dafür nutzen kann? Auch kleine Tipps zu bekommen, wie denkt doch auch mal nicht nur an euer Projekt, sondern wo auch sonst Daten liegen könnten, die ihr für eure Grundfragen der Wirkung nutzen könnt. Aber auch sozusagen diesen Perspektivwechsel in die Vogelperspektive zu erhalten, glaube ich, ist relativ wichtig auch für andere Vorhaben und Projekte, was ich sozusagen auch gerne mitgeben möchte, dass das sinnvoll ist. Nicht nur immer in seinem kleinen Tunnel zu denken, sondern auch zu schauen, was es für die Gesellschaft bringt. Und das hoffe ich einfach, dass Projekte in Zukunft, die in der Verwaltungsdigitalisierung sind, auch so gedacht werden.
Klingt nach einem tollen Schlusswort. Habe ich noch irgendwas vergessen, Benedikt?
Vielleicht ein Tipp für alle, die jetzt direkt Lust bekommen haben, wirkungsorientiert zu arbeiten, kommt in die Communities, die es dazu gibt. Das ist einmal die Community Wirkungsvolle Verwaltung, wo nur Menschen aus der Verwaltung sind, um sich genau darüber auszutauschen, was funktioniert, was funktioniert nicht, wie kann man es machen. Oder ins Forum OKR, wo man speziell über die Methode Objective Key Results sich austauschen kann mit Menschen von Kommune bis Ministerium. Was funktioniert schon in der Verwaltung? Was funktioniert auch nicht? Was kann man voneinander lernen? Wie funktioniert datenbasiertes Arbeiten? Oder werft einen Blick in einen Leitfaden, den wir dazu geschrieben haben, der ist ganz praxisorientiert, wo Tipps drin sein sollten für jede und jeden, um wirkungsorientiert zu arbeiten. Und dann helft uns gemeinsam dem neuen Ministerium zu helfen, Wirkungsorientierung tatsächlich zu verankern und diese Lernprozesse, von denen ich gesprochen habe, kontinuierlich weiterzuentwickeln und in den Institutionen unterzubringen, damit wir vorankommen.
Und wenn wir jetzt beim Werbeblock sind, schließe ich mich natürlich gerne an. Schaut gerne auf umwelt.info vorbei. Die URL ist natürlich relativ einfach, umwelt.info. Schaut euch gerne um und gebt gerne Feedback. Denn nur mit dem Feedback von den Hörenden von Dorit können wir natürlich auch besser werden.
Das, also du hast es mir quasi aus dem Mund genommen, Stefan. Also jetzt hätte ich jetzt auch gesagt, wobei ihr habt noch was vergessen. Also hier meine 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast, ja, weil ich fand es echt mega toll, mit euch mich auszutauschen, weil das war nicht nur nett, sondern auch so fachlich total klasse und fundiert. Da waren richtig gute Tipps dabei for everyday. Einfach mal loslegen, paar Leute zusammentrommeln, nutzenden Gruppen zusammentrommeln. Das ist auch immer so ein bisschen so ein Feeling of Excitement. So, oh mein Gott, ich treffe meine nutzenden Gruppe. Wow. Und dann passiert was ganz Großartiges. Man wird regelrecht süchtig danach. Man hat irgendwie Lust, nur noch so zu arbeiten. Probiert es einfach aus. Werdet süchtig nach diesem tollen Arbeiten, wirkungsorientiert. Schreibt euch in die Gruppen ein. Lasst euch empowern. Geht natürlich sofort auf umwelt.info und denkt dabei an den Stefan. Und und ich freue mich total, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Wir haben komplett die Zeit gerissen, Leute. Wir haben komplett die Zeit gerissen, deswegen machen wir jetzt Schluss. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, danke schön.
Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's start. Viel Spaß bei der Umsetzung.